Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Arne Schönbohm ist der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Hatten Sie schon Kontakt mit Ihrer Zentrale, Herr Schönbohm?
Ja, natürlich. Ich bin ja ständig mit dem BSI als Nationale Cybersicherheitsbehörde im Kontakt. Wir sitzen in Bonn und da wir auch alle moderne Smartphones haben, die entsprechend verschlüsselt sind, kann man jederzeit gut kommunizieren.
Heute Vormittag besondere Vorkommnisse?
Bisher noch nicht.
War gar nichts auf Ihrem Smartphone?
Ja, ich bekomme ja immer zur Mittagszeit einen Lagebericht, wo dann aktuell dargestellt wird, wie viele Angriffe wir haben, was sonst wo wie passiert ist. Und zum Beispiel gestern hat ja ein großer Versicherer, Lloyds, dargestellt, wie hoch das Schadensvolumen ist, was geschätzt wird bei WannaCry und bei anderen, wenn so etwas wieder passieren sollte. Und dort sind dann Zahlen kursiert von bis zu 120 Milliarden. Das sind halt Themen, mit denen man sich dann dort intensiv beschäftigt.
Wenn Sie WannaCry ansprechen, weiß man, wer dahinter steckt?
Nein, das ist eines der Themen im Bereich Cyberspace, was immer eine ganz besondere Herausforderung ist, den Täter entsprechend zu identifizieren. Dafür braucht man Zeit und Geduld. Und es gibt aber gute Beispiele, dass uns das auch wieder gelingen wird.
WannaCry gab es ja immer Hinweise oder Spekulationen, Nordkorea könnte dahinter stecken. Hat sich das irgendwie erhärten lassen?
Nein, es gibt bestimmte Programmzeilen, die darauf hinweisen. Aber es gibt ja auch sogenannte False Flag Operations. Das heißt, dass einer versucht, ganz bewusst einen Hinweis einzustreuen, um in eine Richtung zu zeigen. Das ist wie früher in den Agentenfilmen in der realen Welt, ja, wo man praktisch hingeht und sagt, man täuscht vor, dass das ein Nordkoreaner ist, dabei ist es jemand ganz anders. Von daher, das sind Themen, die gerade evaluiert werden.
Bedeutet, da muss man vorsichtig sein.
Wir sind sehr, sehr vorsichtig im BSI mit dem Thema Attribution. Wer steckt dahinter? Wir können nachvollziehen, woher die IP-Adressen kommen, das heißt, aus welcher Region die kommen. Wer aber hinter dem PC sitzt, um das dann zu programmieren, das ist dann Aufgabe der Nachrichtendienste.
Dann gab es im Juni, glaube ich, eine Geschichte, dass Banken davon betroffen waren, ein Flughafen plus offenkundig die Strahlenmessung von Tschernobyl. Was war das für ein Hackerangriff?
Ja, das sind immer ganz verschiedene Hackerangriffe. Da geht es dann darum, entweder geht es um das Thema Sabotage oder Vandalismus. Andere zeigen auch gerne mal, was sie einfach können. So ein bisschen wie halbstarke Jugendliche, die mit ihren Muskeln spielen, die zeigen das dann auch gerne. Ja. Die organisierte Kriminalität, die so etwas aber macht, die will eigentlich immer nur eins, Geld verdienen mit relativ wenig Aufwand.
Geld verdienen mit relativ wenig Aufwand bedeutet, wer zahlt in welchen Fällen dann wie viel Geld?
Beispielsweise bei WannaCry ist es ja so gewesen, dass die Daten bei ihnen verschlüsselt worden sind und sie gebeten worden sind, eine entsprechende Summe in Bitcoins zu bezahlen. Und wenn das bezahlt worden ist, dann werden die Daten wieder freigegeben. Aber es gibt natürlich nicht so etwas wie Ganoven-Ehre, weder im Cyberspace noch in der realen Welt. Von daher ist vollkommen offen, ob sie dann wirklich ihre Daten noch wiederbekommen. Von daher ist es ganz wichtig, dass man Vorsorge macht. Aber das ist das, was die Täter haben wollen.
Erfahren Sie denn als Bundesamt, welche Firma beispielsweise zahlt oder welche Firma auch nicht bezahlt und das Ding irgendwie auf eine andere Art und Weise zu Ende bringen möchte?
Wir bieten ja eine Vielzahl von Unterstützungsleistungen an und bieten dort natürlich auch an, wir haben sogenannte Mobile Instant Response Teams aufgebaut, die dann auch vor Ort hingehen und dann dort den Unternehmen helfen, gerade den kritischen Infrastrukturen helfen, aber vor allem der Bundesverwaltung. Das ist das, was wir dort tun. Aber es gibt ja nicht so etwas wie eine flächendeckende Meldepflicht für die Wirtschaft, für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Von daher erfahren wir es nur, wenn Anzeige erstattet wird oder sich unmittelbar an das Bundesamt gewendet wird.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, mit Arne Schönbohm. Und wenn Ihnen dieser Nachname bekannt vorkommen sollte, Arne Schönbohm ist Sohn des früheren Bundeswehrgenerals und CDU-Politikers Jörg Schönbohm. Darf ich Sie fragen, wie es Ihrem Vater geht?
Ihm geht's gut soweit. Er feiert ja in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag, den wir gemeinsam am 2. September feiern werden. Und da laufen die Vorbereitungen drauf und darauf freuen wir uns auch schon sehr.
Und von dem Schlaganfall, den er vor ein paar Jahren hatte, hat er sich erholt?
Weitestgehend. Ich meine, ein Schlaganfall ist ja eine schwierige Sache. Zum Glück hat meine Mutter gut reagiert und ihn dann auch sehr schnell ins Krankenhaus gebracht, sodass ihm dann auch gut und schnell geholfen worden ist.
Ihr Vater hat zwei Karrieren gemacht. Zum einen eine militärische Karriere. Er war Bundeswehrgeneral, war auch derjenige, der die NVA, also die Nationale Volksarmee der DDR, aufgelöst hat. Erinnern Sie sich noch, wie oft Sie als Kind umziehen mussten?
Ich glaube, ich habe 6 oder 7 verschiedene Schulen besucht Und von daher kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber das trainiert natürlich auch, dass man dann sich gut in Gemeinschaften einfügen kann. Aber es war in der Sommerzeit immer hart, wenn man umgezogen ist, weil man natürlich an dem neuen Ort mit dem Schulwechsel dann auch dementsprechend keine neuen Freunde erstmal gehabt hat, ja, und das Zeit gebraucht hat, um das aufzubauen.
Standen Sie eigentlich in dieser NVA-Phase unter einem besonderen Schutz?
Nein.
Als Familie nicht?
Nein, nein. Der Terrorismus der Vergangenheit, dort ging es ja sehr stark darum, dass es immer bestimmte Zielpersonen gab, die man eben versucht hat zu ermorden, der beispielsweise Herrn Rohwedder oder Herrn Herrhausen. Und es ging immer nur um die Zielpersonen und die ist natürlich auch dann entsprechend besonders geschützt worden.
Okay, dann gab es die zweite Karriere Ihres Vaters. Er war dann Innensenator in Berlin und auch Innenminister in Brandenburg. Aber beruflich haben Sie sich weder in die eine noch in die andere Richtung orientiert.
Das ist richtig. Also es war immer so, ich kann mich daran erinnern, als ich damals bei der Bundeswehr war und dort musste man ein G3-Gewehr auseinanderbauen und mit Schuhsack über den Kopf, verbundenen Augen praktisch wieder zusammenbauen. Und ich habe das in einer guten Zeit gemacht und damals hat dann der Unteroffizier gesagt, Mensch, Schlimmum, Ihr Vater hätte das schneller geschafft. Und das war dann das, wo ich gesagt habe, es ist immer besser, seine eigene Karriere dementsprechend zu machen, okay, und nicht da, wo der Vater ist.
Das war es dann mit der Bundeswehr. Politik war auch nicht Ihr Ding?
Da, ich bin politisch sehr stark interessiert. Und ich glaube, man muss auch politisch gesehen interessiert sein, um den Staat auch entsprechend aktiv gestalten zu können. Aber Politik an sich, mir war immer wichtig, dass ich auch dementsprechend eine wirtschaftlich gute Grundlage habe. Und darum habe ich mich entschlossen, damals internationales Management zu studieren, mhm, und bin dann auch in die Wirtschaft gegangen, Airbus, und habe später ein eigenes Unternehmen im Bereich der Digitalisierung aufgebaut.
Und im Zusammenhang mit diesem eigenen IT-Unternehmen, das Sie gehabt haben, kam ja dann auch, als Sie Präsident des Bundesamtes wurden, der Vorwurf, wie soll man es formulieren? Sie haben in dieser einen Funktion mit Firmen zusammengearbeitet, die Sie jetzt in der neuen Funktion kontrollieren sollen.
Ja, das war aber ein relativ stark konstruierter Vorwurf, der aus bestimmten politischen Kreisen gekommen sind. Und der Wunsch des Innenministers war sehr stark, nach den verschiedenen Assessment-Centern und Bewerbungen, die ich dort gehabt habe, dass man das Bundesamt stärker in die Öffentlichkeit ausrichtet, dass man also gerade stärker auf die Wirtschaft zugeht und mit diesen dementsprechend auch spricht, also gerade mit den kritischen Infrastrukturen und den anderen, dass man sich deutlich stärker verankert, auch in die Bundesländer hinein. Und das ist genau das, was wir dementsprechend tun. Und es geht nicht darum, irgendwie Unternehmen zu kontrollieren oder so. Das könnte das Bundesamt auch
gar nicht. Sie haben für sich nie einen Interessenkonflikt gesehen?
Ich habe mein Unternehmen verkauft mit den Mitarbeitern. Ich habe... Das war ganz klar, dass ich da sehr, sehr transparent bin. Ich habe mein Unternehmen verkauft, meine 51%, die mir daran gehört haben, vor Amtsantritt und habe auch dementsprechend die Aufgabe als Präsident des Cybersicherheitsrats Deutschland e.V. entsprechend abgegeben.
Dieses Bundesamt, dem Sie nun vorstehen seit anderthalb Jahren, wir gucken uns die Details gleich ein bisschen genauer an. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt BSI. Arne Schönbohm ist der Chef dort seit anderthalb Jahren. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
840.
840. Das sind Mathematiker?
Es sind Mathematiker, es sind Wirtschaftsinformatiker, es sind Juristen, es sind normale Berater, es sind Zertifizierer. Also wir haben eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Qualifikationen, die, ja, wir hier entsprechend suchen.
Kryptologen, habe ich gelesen?
Richtig.
Was sind Kryptologen?
Ja, das sind praktisch Mathematiker. Das sind diejenigen, die hier eine besondere Fachrichtung haben, die eine besondere Ausrichtung haben. Das sind diejenigen, die praktisch die Daten entsprechend verschlüsseln und die dann auch entsprechend die Geräte zulassen, beispielsweise für die Bundeswehr oder für entsprechend andere Partner in der Bundesverwaltung.
Hauptaufgabe dieses Bundesamtes ist?
Wir sind die nationale Cybersicherheitsbehörde und gestalten die Informationssicherheit in der Digitalisierung. Das heißt, wir schützen die Bundesverwaltung.
Mit welchen Systemen? Mit selbstentwickelten Sicherungssystemen?
Wir haben sowohl auf der einen Seite, ich sag mal, Commercial-of-the-Shelf-Lösungen drin, also das heißt diejenigen, die man ganz normal einkaufen kann, beispielsweise Trend Micro oder auch andere. Aber die werden dann auch nochmal entsprechend, ich sag mal, besonders zugeschnitten und besonders bearbeitet, dass sie eine höhere Schutzfunktion haben für die Bundesverwaltung. Und das funktioniert bisher sehr gut. Bisher sind ja keine Daten bekannt geworden, die groß abhandengekommen sind, anders als im Bundestag.
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, 2015, also bevor Sie Chef wurden, ein Cyberanschlag, eine Cyberattacke auf den Bundestag. Wer hat die damals eigentlich initiiert? Ist das klar?
Also es gibt ja bestimmte Hackergruppen. Eine Hackergruppe heißt APT28. Das ist so, wie sie sich bezeichnet wird in der Fachwelt. Hinter APT28, so vermutet das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, steckt die russische Regierung. So heißt es dort in verschiedenen Verlautbarungen. Und wir können nachweisen, dass die Hackergruppe APT28 gegen den Bundestag damals vorgegangen ist.
Wenn es so war, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz vermutet, wenn die russische Regierung dahinter stecken sollte, was wollte sie damals erreichen?
Das ist natürlich unklar, aber es geht oft auch darum, im Bundestag gibt es ja viele spannende Berichte, Informationen nachzulesen, um letzten Endes zu verstehen, wie handelt eigentlich die Regierung. Das Parlament hat ja die wichtige Aufgabe, die Regierung auch mit zu kontrollieren.
Ja.
Und wenn dort natürlich dann entsprechend vertrauliche Informationen rausgegeben werden, ob das sind Gesprächsnotizen oder andere Themen, dann kann man daraus natürlich vielleicht auch ableiten, wie sich die Regierung und das Parlament entsprechend in Verhandlungen verhält. Denken Sie an die Griechenland-Krise oder denken Sie an andere Fragestellungen, wo es ja auch um sehr viel Geld geht.
Das heißt, eigentlich ist das die moderne Form von Spionage.
Cyber ist ein Instrument, eine Methode, um Spionage zu betreiben. Absolut.
Wir haben eingangs der Sendung über WannaCry gesprochen, diesen Hackerangriff. Jetzt gab es in den letzten Tagen und Wochen auch Meldungen darüber, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Richtung Katar, wie soll man es formulieren, hackertechnisch unterwegs gewesen sind. Kann man das sozusagen eindeutig schon identifizieren, verifizieren, was da passiert ist?
Dazu gab es ja verschiedene Veröffentlichungen und Pressemitteilungen. Die Aufgabe vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik ist es natürlich nicht, zu überprüfen, ob die Kataris gehackt worden sind von den Vereinigten Arabischen Emiraten oder von irgendeinem anderen. Das sind dann Themen, die dann eher der Bundesnachrichtendienst im Einzelnen sehr intensiv bewertet und gewichtet, weil es ja auch seine Aufgabe ist, dementsprechend Informationen zu sammeln.
Das ist schon klar, aber auch wenn es Sie direkt nicht betrifft und Ihre Schutzfunktion ja eine ganz andere ist und auch in eine ganz andere Richtung geht, können Sie es ja möglicherweise entsprechend einschätzen.
Also es gibt viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass dort tatsächlich etwas passiert ist. Das ist ja auch das, was die Amerikaner sehr deutlich gemacht haben, dass sie eben davon ausgehen, dass es hier vielleicht andere Meldungen gegeben hat. Das zeigt aber natürlich, wie wichtig es ist, dass man eben die Nachrichten, die irgendwo gemeldet werden oder gepostet sind, dass man da eine ganz besondere Sensibilität walten lässt und nicht einfach alles sofort glaubt.
Wenn es denn auch, und auch das ist in den letzten Tagen und Wochen passiert, Meldungen gibt, wonach die Russen hackertechnisch in Richtung Ukraine unterwegs waren, betrifft das uns und auch Ihre Behörde deshalb mehr, weil auch deutsche Firmen da involviert waren?
Ja, es gab ja den Angriff über die Buchhaltungssoftware MiDoc. Das ist ein Programm, was in der Ukraine sehr stark verbreitet ist. Das ist gewesen das sogenannte Petya 2 praktisch, worüber sie es dann verbreitet worden ist. Und da sah es zunächst danach aus, als wenn es um Erpressungssoftware geht. Mittlerweile gibt es aber viele Meinungen, die sagen, es ging mehr als um Erpressungssoftware, es ging eher um das Thema Sabotage und zeigen, was man eigentlich hackertechnisch gesehen kann.
Ja, welche Folgen hatte das jetzt für deutsche Firmen?
Naja, es ist eine niedrige Anzahl von zweistelligen Unternehmen davon betroffen gewesen. Ein bekanntes Unternehmen ist zum Beispiel Beiersdorf gewesen, was ja tagelang wohl Produktionsausfälle gehabt hat. Es gibt andere kleine Werke, zum Beispiel von Mondes, also Milka-Schokolade und andere, die auch davon betroffen waren.
Betroffen heißt?
Betroffen waren, dass die Daten bei ihnen verschlüsselt worden sind. Betroffen waren, dass teilweise die Produktion ausgefallen ist, einige Tage.
Also, dann wird verschlüsselt. Wie kann man entschlüsseln oder wie kann entschlüsselt werden, ohne Geld zu bezahlen?
Sie können gar nicht entschlüsseln, ohne Geld zu bezahlen. Und auch wenn Sie Geld bezahlen, können Sie nicht entschlüsseln, weil diese Entschlüsselungscodes teilweise nicht funktionieren. Das heißt, darum ist es ganz wichtig, dass Sie von vornherein bestimmte Backup-Systeme machen, also Ihre Daten dementsprechend kopieren, die nicht am Netz dranhängen. Und da gilt es genauso wie beim Einbruch bei Ihnen zu Hause. Okay. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Und diese Backup-Systeme, die funktionieren in aller Regel?
Die funktionieren in aller Regel.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 840 Mitarbeiter haben wir vorhin erfahren. Der Präsident heißt Arne Schönbohm, ist heute Vormittag bei uns. Das Cyberabwehrzentrum in Bonn, habe ich gelesen, hat einen abhörsicheren Raum erstens, der zweitens mit dunkelblauen Vorhängen ausstaffiert ist. Korrekt?
Das ist korrekt, aber wo lesen Sie denn sowas?
Ich weiß es nicht, irgendwo im Internet.
Okay.
Aber dunkelblau stimmt.
Dunkelblau stimmt und auch abhörsicher.
Wie oft sind Sie in dem Raum?
Ja, schon des Öfteren. Also wir haben auch immer jeden Montag dort eine Morgenlage, wo dann die Themen durchgesprochen werden, was dort ist.
Wer sitzt da noch drin?
Ja, es sitzen die Kollegen mit drin vom Bundesnachrichtendienst, vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundeswehr, alle möglichen Bereiche, die dort halt dazu beitragen können. Und dann geht es darum, dass man die Lage analysiert und die richtigen Schlüsse daraus zieht und gerade auch vielleicht Partnern zu helfen, entsprechend der gesetzlichen Zuständigkeiten.
Und entsprechend dann auch koordiniert vorgeht?
Richtig. Das war uns ganz wichtig. Denken Sie daran, wir haben zum Beispiel ja einen Hackerangriff gehabt gegen die im Bundestag vertretenen Parteien im September letzten Jahres. Und dort haben wir am Mittwoch die Meldung bekommen, am Donnerstag lag die Analyse vor und am Freitag haben wir dann koordiniert die Parteien darüber informiert, sensibilisiert und auch bestimmte Schutzmaßnahmen hochgefahren.
Welche Schäden sind da aufgetreten bei den Parteien?
Dort sind keine Schäden aufgetreten, weil der Angriff nicht erfolgreich war. Aber es war ein Versuch, wiederum Daten, Informationen zu bekommen. Und nach unseren Informationen ist dieser aber gescheitert.
Von wem ging der Angriff aus? Weiß man das?
Von einer Hackergruppierung namens APT28, basierend auf dem russischen Territorium.
Die russische Regierung, wenn ich es richtig sehe, argumentiert immer so, dass sie sagt, erstens, wir als Regierung haben nichts mit irgendwas zu tun. Und zweitens, können wir was dafür, wenn von unserem Grund und Boden aus irgendwas in der Richtung passiert?
Es ist so, dass wir als BSI, als nationale Cybersicherheitsbehörde, können sagen, wenn ich den Vergleich machen darf wie beim Fußball. Wir sind der Torwart, das heißt, wir gucken, wo kommt der Ball hin, wo fliegt er hin und halten dann den Ball. Wir können sagen auch, wer geschossen hat, also von wo er kommt. Aber ob der Stürmer kommt aus Moskau, aus Madrid oder aus Bayern München, ist eigentlich uns vollkommen egal. Wir können aber sagen, woher der Ball kommt. Wer der Auftraggeber ist, diesen Ball dorthin zu schießen, das ist eine Sache, die ist Aufgabe der Nachrichtendienste.
Es kann Ihnen egal sein, aber es interessiert Sie möglicherweise trotzdem, so wie es ja auch die Bundesregierung qua Funktion interessieren muss, woher das alles kommt.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das sind genau die Themen, wo man sich natürlich sehr intensiv austauscht und auch sehr eng zusammenarbeiten muss mit den Nachrichtendiensten, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch dem Bundesnachrichtendienst und auch den anderen Quellen, wie beispielsweise unser Counterpart ist die NSA in den USA oder dementsprechend in Frankreich, Ancy.
Welche Gründe gibt es denn dafür, dass die immer gleichen Verdächtigen genannt werden? Russland, China und Nordkorea.
Die haben natürlich ganz bestimmte Fähigkeiten. Es ist so, dass man technisch gesehen nachweisen kann, woher kommen diese Angreifer, also aus welchen Zeitregionen kommen die heraus, welche Programmierzeilen werden dort verwendet, welche Tastaturen sind das, auf denen dann entsprechend programmiert worden ist. Das heißt, daran hat man bestimmte Indikatoren. Und dann gibt es natürlich auch noch tatsächliche Aufklärung, die dann in der realen Welt erfolgt durch die Nachrichtendienste. Und daraus hat man ein sehr klares Lagebild.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und wenn Sie im Radio nach wie vor dieses leise Knistern hören, ich darf Ihnen versichern, Ihre Ohren sind intakt, aber wir sind bislang nicht gehackt. Oder haben Sie andere Informationen, Herr Schönbohm?
Ich glaube, das liegt einfach an dem physikalischen Kabel, also es ist kein Hackerangriff.
An dem physikalischen Kabel. Das ist eine kluge Interpretation. Seit anderthalb Jahren machen Sie diesen Job. Welches war das heftigste Ereignis in diesen anderthalb Jahren für Sie?
Das, was natürlich besonders intensiv war, das war das Thema Hackerangriff auf die Deutsche Telekom, auf die Router der Deutschen Telekom im November letzten Jahres, wo 900.000 Haushalte auf einmal kein Telefon hatten, kein Internet hatten, kein Fernsehen hatten.
Und, wie lange hat es gedauert?
Das hat 2 Tage praktisch gedauert. Und das war deshalb eine heftige Woche, weil mich das ja gefreut hat. Auf der einen Seite, weil wir diesen Hackerangriff gehabt haben.
Warum hat Sie das gefreut?
Will ich gleich erklären. Weil wir dann auf einmal festgestellt haben, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist, auch wenn wir uns weiter digitalisieren und wie wichtig das Thema Informationssicherheit ist. Man hatte immer den Eindruck, dass der Staat sehr wehrlos ist. Und am Donnerstag ist dann das sogenannte Avalanche-Netzwerk hochgenommen worden. Das ist die größte Botnetz-Infrastruktur der Welt gewesen. Und all das in einer Woche. Also auf der einen Seite ein großer Schaden, der sehr schlimm war für die Betroffenen. Die Telekom hat aber sehr professionell mit uns zusammengearbeitet und das dann auch schnell beheben können. In der gleichen Woche ist dann aber eine der größten kriminellen Infrastrukturen der Welt hochgenommen worden. Avalanche-Botnetz-Infrastruktur mit der Staatsanwaltschaft Verden an der Aller. Und da haben sich halt Staatsanwälte jahrelang reingekniet und das BSI hat hier Unterstützungsleistungen gegeben. Und das war auch ein großartiger Erfolg und das war natürlich eine sehr spannende Woche.
Kam denn diese Telekom-Geschichte aus dem Nichts oder gab es da eine Art von Vorankündigung?
Also es gab keine richtigen Vorankündigungen, aber dahinter steckte wohl das sogenannte Mirai-Bot-Netzwerk. Mirai, das sind praktisch Babyphones und andere Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, die keine richtigen Schutzmaßnahmen haben. Und die haben versucht, praktisch ein Brüderchen und Schwesterchen zu erzeugen. Mhm. Und das waren dann Zufallsopfer, die Router der Telekom. Hauptanderes Ziel war wohl eher in England oder in Irland zu sehen.
Ich weiß nicht, ob zeitgleich, aber in jedem Fall aber auch 2016 gab es auch einen Hackerangriff auf ein Krankenhaus in Neuss. Das hat ja dann nochmal eine andere Dimension. Telekom ist schlimm, aber wenn ein Telefon nicht funktioniert, das überlebt man. Wenn aber die IT eines Krankenhauses angegriffen wird, dann kann das ja richtig dramatische Folgen haben.
Das war das Lukas-Krankenhaus in Neuss, von dem Sie sprechen. Das war im Frühjahr letzten Jahres. Dort ist ein Verschlüsselungssoftware, Ransomware, Locky praktisch dort aufgespielt worden. Und dadurch mussten die technischen Geräte heruntergefahren worden. Wir waren selber auch aktiv vor Ort als im BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Wir waren dort vor Ort mit einem Mobile Incident Response Team und haben dort vor Ort unterstützt, damit diese schneller wieder hochfahren kann. Aber wenn Sie einmal sich Verschlüsselungssoftware eingefangen haben und die Daten verschlüsselt sind, wenn Sie vorher nicht entsprechende Backup-Maßnahmen, also Sicherungskopien gemacht haben und andere Sicherheitssysteme implementiert haben, dann ist es sehr schwer, dem auch Herr zu werden. Und das war hier der Fall. Was besonders interessant war, wir haben gleichzeitig eine Umfrage gemacht mit der Allianz für Cybersicherheit. Das ist ein Zusammenschluss von 2.500 Unternehmen knapp. Und es war rund ein Drittel der Unternehmen betroffen von dem Ransomware-Locky-Angriff im ersten Halbjahr letzten Jahres.
Sie haben vorhin erzählt, mit den Vertretern anderer Behörden, Bundeskriminalamt beispielsweise, da gibt es sowas wie eine Montagslage, da bespricht man sich über die aktuellen Probleme. Gibt es für so eine Lage eigentlich auch ein Worst-Case-Szenario?
Natürlich haben wir bestimmte Szenarien, die wir durchspielen. Mit den Vertretern der anderen Behörden treffen wir uns immer mittags, jeden Mittag zusammen und ich bin nur bei der Montagslage dann dabei. Wir haben Worst-Case-Szenarien, vollkommen klar. Jetzt bitte ich um Verständnis, dass wir natürlich über die Worst-Case-Szenarien ungern in den Medien sprechen, sondern wir bereiten uns darauf vor, dann auch entsprechend handlungsfähig zu sein.
Das heißt, da ist genau festgelegt, was im Falle A, im Falle B, im Falle C, in welcher Reihenfolge passiert.
Richtig, da sind Prozesse beschrieben. Es gibt sogenannte Krisenpläne, die werden ja auch geübt. Denken Sie an die länderübergreifende Krisenexercise, wie es heißt, LÜKEX. Ja. Und dort werden teilweise auch IT-Szenarien durchgespielt.
Also, wir haben es vorhin schon ansatzweise diskutiert. Im Falle der Telekom 2016 passiert, da sind 900.000 Leute betroffen. Wenn das Telefon ein oder zwei Tage nicht geht, ist das unangenehm, aber nicht wirklich dramatisch. Was anderes ist es bei einem Krankenhaus? Was ist denn beispielsweise mit einem Atomkraftwerk?
Das sind ja Themen, die auch besonders im IT-Sicherheitsgesetz, was jetzt im Sommer 2015 verabschiedet worden ist, wo natürlich die kritischen Infrastrukturen in Deutschland auch besonders betroffen sind, die auch besonders überwacht werden, die auch besonders unterstützt werden. Dazu gehören natürlich Energieversorger, also auch Kernkraftwerke, aber gehören natürlich auch Krankenhäuser dazu, auch Logistikunternehmen und andere. Und im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes ist festgelegt, was ist der Stand der Technik? Also welche technischen Anforderungen sind zu berücksichtigen? Welche Sicherheitsarchitekturen sind darzustellen? Und solche Teilthemen. Und da unterstützen wir sehr stark.
Hat es denn das schon mal gegeben, dass irgendwo auf der Welt ein Atomkraftwerk gehackt wurde?
Ja, nicht gehackt, sondern Schadsoftware. Zum Beispiel im ersten Halbjahr letzten Jahres in Deutschland auch, wo eben Schadsoftware in einem Ladekran eines Kernkraftwerks gefunden worden ist, was aber keine bedrohliche Situation war.
Könnte das weitergehen?
Es gibt ja ein hervorragendes Buch, das heißt Blackout von dem Mark Ellsberg. Und das bezieht sich auf den Bericht des Deutschen Bundestages, Technikfolgeabschätzung, wo also gerade die Energieversorgung besonders angegriffen wird und auch dementsprechend ausfällt. Das sind Themen, mit denen wir natürlich uns auch beschäftigen. Zum Beispiel machen wir dort im Bereich Smart Metering, also der modernen Energiezähler, haben wir eine besondere Sicherheitsarchitektur eingebaut, damit genau dieses nicht geschehen kann.
Könnte man es mit einem Hackerangriff hinkriegen, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen?
Die Daten werden ja übertragen, auch praktisch digital, also 0 und 1 in einem Flugzeug auch. Es sind ja auch komplizierte Softwarecodes. Es gibt verschiedene Hacker, die gesagt haben, das ist uns schon gelungen. Aber bisher haben wir noch diese Hackerangriffe in der Art so noch nicht gesehen, dass sie also auch zu einem Erfolg geführt haben. weil natürlich das auch besonders gekapselte Systeme sind und dort auch sehr besonders und sehr hohe Sicherheitsanforderungen vorliegen.
Sie sind heute Vormittag bei uns, um heute Nachmittag in Stuttgart was ganz anderes zu machen. Was passiert da?
Ja, heute findet ja statt der 9. Stuttgarter Sicherheitskongress und da geht es natürlich sehr stark auch um die Gefahren aus dem Cyberspace, aber nicht nur zu beschreiben, wie die Gefahren sind, sondern wie man auch darauf reagieren kann. Was muss man tun, damit die Informationssicherheit als Voraussetzung einer Digitalisierung verstanden wird? Darüber sprechen wir auch dann mit Fraport, mit der Industrie- und Handelskammer, aber natürlich auch mit Unternehmen wie ENBW.
Also Unternehmen, Behörden der verschiedensten Art sind davon betroffen. Wie sehr haben sich diese Angriffe eigentlich in den letzten Jahren verändert?
Sie werden immer professioneller, diese Angriffe. Sie müssen sich überlegen, dass seit 2009 die organisierte Kriminalität laut verschiedenen Studien mehr Geld mit Cybercrime verdient als mit Drogen. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Geldfaktor, ein Machtfaktor auch geworden. Und dementsprechend versucht man auch immer professioneller an die Informationen, an die Daten heranzukommen. Und so wie sich die Wirtschaft und die Gesellschaft digitalisiert, umso größer sind natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten, die man dementsprechend hat.
Wie schwierig ist es dann auch, wenn Sie organisierte Kriminalität sagen, die Verursacher dieser Angreifer zu finden und dingfest zu machen?
Vorhin habe ich ja gesprochen über das Thema Avalanche. Das ist eines der größten Botnetz-Infrastrukturen der Welt gewesen. Und dort ist nach mehrjähriger Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft Verden an der Aller ist es gelungen, diese Straftäter festzunehmen. Die waren dann teilweise in der Ukraine, haben sich auch noch gewehrt mit Schusswaffeneinsatz. Und das sind dann auch verschiedene Verdächtige in Deutschland festgenommen worden. Und das zeigt, dass man mit viel Mühe und viel Arbeit und viel Ressourcen auch dementsprechend aus solchen Straftätern Herr werden kann.
Gibt es eigentlich noch diesen anarchischen Computer-Einzelgänger-Typ, der nachts vor seinem PC sitzt und irgendwann eine Weltfirma knackt?
Ja, natürlich gibt es das. Das versucht man auch zu machen. Das ist dann praktisch die neue Art der Bewerbung, dass man also in der Sicherheitscommunity versucht, mit bestimmten Nicknames dann dementsprechend eben Großunternehmen zu hacken und dann zu zeigen, wo die Schwachstellen sind. Es gibt auch sogenannte Bounty-Programme. Das heißt, dort bekommen sie Geld dafür, wenn sie Schwachstellen entdecken, identifizieren, die dann geschlossen werden können. Damit kann man auch gutes Geld verdienen.
Da gibt es junge Leute mit außerordentlich viel Talent, ganz offensichtlich.
Und auch Zeit.
Viele haben Angst, was die Bundestagswahl 2017 im Herbst betrifft, dass da aus dieser Richtung was kommt. Wie schätzen Sie das ein?
Wir nehmen die Gefahr sehr ernst. Darum, wir haben das gesehen in den USA, als damals eine Partei gehackt worden ist. Wir haben gesehen die Registrierung einer CDU-Domain im Baltikum im Mai letzten Jahres, die dann gestoppt worden ist. Baltikum ist ja nicht gerade das Heimatland der CDU. Wir haben Angriffe gesehen gegen die im Bundestag vertretenen Parteien, gegen die Stiftungen im Frühjahr diesen Jahres. Ja. Und darum beraten wir sehr intensiv die Parteien, wie man sich härten muss, bringen ihnen praktisch die Verkehrsregeln bei. Aber sie müssen natürlich selber dementsprechend darauf achten. Das heißt, bei Grün bitte über die Ampel gehen und bei Rot stehen bleiben.
Ganz kurz noch, weil Sie die USA angesprochen haben. Wie wird diese Trump-Russland-Geschichte ausgehen? Was denken Sie?
Ich glaube, dort gibt es ja einen Sonderermittler, Müller. Und der wird die Wahrheit ans Licht bringen und viele interessante Informationen finden.
Wie wird die Wahrheit aussehen?
Das, glaube ich, werden wir in einigen Monaten sehen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. SWR1.